Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie recht herzlich zur vierten Folge unseres Praxis-Podcasts Pumpe und Filter begrüßen. Wir sind Part der kardiorenalen Wissensschmiede und wenn Sie die ersten drei Folgen nicht angehört haben und denken sich, heute lohnt es sich ganz besonders, weil auch Dr. Petra Sandow bei uns ist, dann kann ich Sie beglückwünschen. Deswegen stellen wir uns nochmal ganz kurz vor. Florian, du bist der Filter oder wer bist du nochmal?
Ich bin die Pumpe, genau Jörg. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zusammen hier diskutieren dürfen. Ich bin Kardiologe aus Aachen und ich freue mich ganz besonders, die Frau Dr. Sandow heute hier bei uns haben zu dürfen. Wir schlagen heute die Brücke von der Klinik kardiorenal in die hausärztliche Praxis, in die Wirklichkeit. Da freue ich mich ganz besonders drauf.
Das hast du schön gesagt. Die Wirklichkeit ist gut. Und wirklich ist auch, dass ich der Filter bin in unserer Gruppe. Ich bin der Nephrologe, leite die Nephrologie hier im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und freue mich mindestens genauso wie du, dass die Petra heute bei uns ist. Und ja, Petra, bevor du uns was erzählen darfst, müssen wir kurz innehalten, Florian, oder? Also wir haben jetzt schon mit Professor Ahrwille über Adipositas gesprochen, hatten wir Professor Mann, da haben wir nochmal auch besprochen, viele Therapien, die haben wir mittlerweile am Start haben, was Therapie auch insbesondere Patientinnen und Patienten mit Diabetes und Adipositas angeht. Dann Professor Ebert und also schon sehr fachspezifisch und ich glaube, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass wir mal die Kollegin fragen, die das auslöffeln muss, was wir vorhaben, oder?
Absolut. Und ich glaube, wir verstehen immer mehr, dass die eine Krankheit oder die Patienten und Patientinnen mit einer Krankheit nicht alleine kommen. Ne? Bei uns in der KK, zum Beispiel der Patient nach Myokardinfarkt, wir dürfen nicht vergessen, dass der nicht nur eine Sekundärprävention in Bezug auf die KHK braucht, sondern dass er häufig auch eine CKD hat, häufig auch übergewichtig ist, Diabetes hat. Und ich glaube, da ist die große Herausforderung, das im Klinikalltag umzusetzen. Keine Scheuklappen, sondern breiter Blick und interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Scheuklappe und breiter Blick klingt gut. Petra, da kommen wir gleich dazu. Das passt ideal, was Florian da sagt. Jetzt kommen wir zu unserem Gast, Dr. Petra Sandow. Viele kennen sie, Hausärztin aus Berlin. Ja, wirklich eine der besten Hausärztinnen, die ich so kenne, die wirklich super Medizin macht, super Vorträge macht. Petra, wir freuen uns riesig, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich ganz doll, dass ihr mich eingeladen habt. Dankeschön.
Sehr gerne. Und die Scheuklappen, das könnte doch mal ein Aufschlag sein, oder? Wenn man dich nicht in deiner Praxis antrifft und man guckt, Felder vor Berlin, kann man dich da vielleicht mit Thema Scheuklappe auch antreffen, wenn das eine Hobby, was ich ansprechen möchte, du weißt es, deine große Vorliebe Leben, dem CKM-Syndrom?
Unbedingt. Also Medizin, ich mache es immer noch gerne nach 36 Jahren in der Praxis, aber man muss auch so ein bisschen noch leben jenseits der normalen Praxistätigkeit. Und tatsächlich, ich habe eine Herde Islandpferde hier vor den Toren von Berlin und genieße das, nicht etwa den großen Sport zu machen, sondern mit schwerbehinderten Menschen in den Wald zu reiten und denen wieder so ein bisschen Lebensqualität zurückzugeben. Also vielleicht auch ein ganz nettes Hobby.
Das ist ein sehr schönes Hobby, oder Florian? Wow. Wenn ich mich dir vorstelle, auf dich auf so einem Pferdchen oben, muss ich sagen.
Das ist extrem beachtlich. Wow, das ist eine große Herausforderung, auch glaube ich, organisatorisch.
Ne? Glaube ich auch. Ja. So gut, los geht's, hätte ich gesagt, oder? Petra, du bist bereit.
Natürlich bin ich bereit.
Stramme Agenda.
Petra, deine Aufgabe ist vor allem auch immer so ein bisschen das Ganze auf zum einen Plausibilität und auch Umsetzbarkeit zu prüfen und das Ganze auch zu kommentieren. CKM, ich finde, Florian hat es schon ein bisschen gesagt, den Patienten ganzheitlich betrachten. Ich glaube, das lernen wir ja mehr. Das machst du ja schon seit 36 Jahren. Bringt dir das jetzt was, dass wir von CKM sprechen? Oder sagst du eigentlich, Jungs, das mache ich schon die ganze Zeit so und herzlichen Glückwunsch, dass ihr auch auf den Trichter kommt?
Also ganz ehrlich, eigentlich eher schon fast das Zweite, weil wir arbeiten ja ganzheitlich. Also wir Allgemeinmediziner sind ja nun mal Allgemeinmediziner und keine spezielle Fachdisziplin. Das heißt, wir haben eigentlich das, wir müssen den Patienten in seiner Gesamtheit sehen, schon irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen. Das, was uns aber dieses CKM jetzt irgendwo bringt, ist, dass man das einfach nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringt, dass man die Patienten nicht mehr irgendwie clustert in, das ist der Diabetiker, das ist der kardiovaskuläre Patient, das ist der Nierenpatient, sondern dass man einfach auch bewusst die Gesamtheit sieht und vielleicht auch doch noch ein kleines bisschen mehr schaut, hat der mit der einen Erkrankung vielleicht wirklich das Zweite, obwohl wir es wissen, aber ich finde so einen Überbegriff nochmal sehr, sehr schön.
Wie es ja mal schon so oft das CKM-Syndrom benannt wird, nochmal sagen, das ist ja das Cardiovascular Kidney Metabolic Syndrome. Jetzt kann man sich auch drüber diskutieren, ob die Reihenfolge richtig ist, ne? Weil das für mich bedeutet, das ja so ein phasenweiser Übergang der beginnt bei extrem wichtigen Komorbiditäten, jetzt aus kardiovaskulärer Sicht, der Nierenerkrankung, dem metabolischen Erkrankungsbild wie der Adipositas und der Diabeteserkrankung, die dann irgendwann mündet in so eine subklinische kardiovaskuläre Erkrankung und dann auch in die manifeste kardiovaskuläre Erkrankung, also Herzinsuffizienz und KHK. Und wenn wir von einem schrittweise stehenden Übergang sprechen, glaube ich, ist natürlich auch die Früherkennung ganz extrem. Und wir sind in Deutschland natürlich in einer Situation, wo wir relativ viel Geld für Screening ausgeben und Prävention, aber wir sind schlecht im Europa-Vergleich, muss man sagen. Und die Frage ist, hat dieses ganze CKM-Bild bei Ihnen was verändert oder wie adressieren Sie dieses CKM im Rahmen der Früherkennung in der Praxis?
Also Früherkennung ist ja sowieso immer ein schwieriges Thema. Früherkennung heißt, die Menschen müssen rechtzeitig irgendwo in eine Praxis gehen. Daran hängt es ja schon mal ganz viel, weil ich erlebe es oft, dass die Menschen erst kommen, wenn sie schon ein massives Problem haben. Ne? Also klar. Früherkennung ja. ist immer so ein sperriger Begriff. Aber ich denke, dass wir schon von Anfang an, wenn wir das eine oder andere, meist der Diabetes, der so zuerst mal im Fokus steht, dass wir bei diesen Patienten schon auch im ersten Beratungsgespräch nach der Diagnose dann adressieren und wir müssen in Zukunft auf ein paar Dinge in ihrem Leben achten. Und wir müssen regelmäßig Laboruntersuchungen machen, um eben bestimmte Dinge auch rechtzeitig, ich würde nicht sagen frühzeitig, wie gesagt, früh wäre für mich vorher, sondern sage immer rechtzeitig zu erkennen. Und da das Ganze ja nicht nur in Medizinerkreisen so spazieren geht, sondern auch in den breiten Medien dieses ganze kardiorenale, ne, Syndrom oder kardiorenal-metabolische Syndrom kursiert, sind auch die Patienten ein bisschen wachsamer geworden. Also ich denke schon, dass der Diabetiker, dem ist jetzt schon eher klar, dass das Herz oder die Niere vielleicht auch ein Problem sein könnte.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil es gibt ja auch Erhebungen, wo eindeutig wird, dass die Menschen zum Beispiel mehr Angst haben vor Krebserkrankungen und ja. zum Beispiel gar nicht so viel Angst haben vor einem kardiovaskulären Event. Und wenn wir zum Beispiel unseren Patienten täglich sagen, ja, schauen Sie mal, wenn Sie jetzt die und die Stellschraube in ihrem Risikomanagement verbessern, dann haben sie weniger Ereignisse und damit kann man häufig gar nichts anfangen. Wie machen Sie das sichtbar und fühlbar für die Patienten, dass es sich lohnt, schon früh im metabolischen und renalen Bereich anzufangen, damit es erst gar nicht zum kardiovaskulären Event kommt?
Also natürlich, Aufklärung ist alles. Ich bin kein Freund von Scores, obwohl die natürlich immer wunderbar hilfreich sind und man sagt, wenn du so und so viele Punkte, dann hast du ein Risiko von so und so viel Prozent. Aber das ist einfach für die tägliche Arbeit nicht umsetzbar oder nahezu nicht umsetzbar. Ich muss immer daran erinnern, wir haben in der Allgemeinmedizin etwa 4 Minuten Kontaktzeit mit unseren Patienten.
Das ist Wahnsinn, ne?
Ja. Und in der Grippesaison sind es 2 Minuten, weil draußen noch 20, 30 Leute schon wieder im Wartezimmer sitzen und drängeln. Also insofern Scores, Theorie ja, Praxis eher nein. Das heißt, wir müssen erklären mit Worten, die der Patient auch versteht, was manchmal auch gar nicht so einfach ist, weil wir haben gelernt, medizinisch zu kommunizieren und so zu kommunizieren, dass der Nichtmediziner uns so versteht, wie wir es gerne möchten. Das ist auch nicht jedem irgendwo in die Wiege gelegt. Also ich denke, das ist auch nochmal eine ganz große Stellschraube. Aber ja, Angst vor Krebs haben die Patienten ohne Ende, aber Angst vorm Herzinfarkt haben sie auch. Also Herzinfarkt ist auch was, das kennt man, das hat man erlebt. Da ist man früher meistens nach dem ersten, spätestens nach dem zweiten, ja dann doch auf der Wolke gelandet. Angst vor Nierenerkrankung haben sie nicht. Das können sie irgendwo nicht greifen. Das ist irgend sowas, was man nicht packen kann. Und wir haben es ja auch jahrelang nicht kommuniziert, weil wir konnten ja auch nichts tun, außer dem Verfall zuzuschauen. Also ich denke schon, die Stellschraube sind wir und das Entscheidende ist die patientenverständliche Kommunikation von Beginn an. Und dann haben wir eine Chance.
Das finde ich spannend, weil der Florian und ich sehen ja oft dann die Patientinnen und Patienten, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Thema Adipositas. Ich meine, du sagst, du hast 5 Minuten Zeit. Wahrscheinlich kannst du CKM nicht bei jedem Patienten, bei jeder Vorstellung einmal komplett durchbesprechen. Wenn ich in meiner Sprechstunde oft sitze und sage, Blutdruck ist schlecht, hohe Proteinurie ist schlecht, aber Adipositas hat niemand so richtig auf dem Schirm. Wie ist denn das? Bei dir weiß ich, dass du es auf dem Schirm hast als Risikofaktor. Wie besprichst du das mit Patientinnen und Patienten auch? Und jetzt gibt es ja immer mehr Leitlinienempfehlungen, auch immer mehr Daten, dass Adipositas und dann auch die Therapie mit GLP-1-Rezeptoragonisten da ja Vorteile bietet. Frage 1, ist es angekommen bei den Patienten, bei deinen Kolleginnen und Kollegen? Und wie setzt du das vielleicht auch wirklich in der Praxis schon hausärztlich um, CKM schon gar nicht Richtung Cardio und Kidney kommen zu lassen?
Also ich denke, wir haben zwei ganz unterschiedliche Patiententypen, unterschiedlich adipöse Patiententypen. Die, die von selber wissen, irgendwie ist das nicht gut und ich möchte was dagegen tun. Und die, die das ganze Thema total negieren. Da müssen wir natürlich so ein bisschen schauen, wo sitzt der Patient. Also ein Patient, der nicht mit mir über sein Gewicht sprechen möchte, für den das in Ordnung ist, der dieses Risiko einfach trotz Beratung nicht wahrnehmen will, habe ich keine Stellschraube. Das sind erwachsene Menschen. Also meine Frage ist immer, darf ich mit ihnen über ihr Gewicht sprechen? Wenn jemand sagt, nö, alles in Ordnung, dann muss ich auch einen Cut machen. Ich kann über diese Grenze da nicht überschreiten. Aber im Moment ist es so, dass durch Neuzulassungen der GLP-1-Agonisten rein zur Behandlung der Adipositas. Und das geht ja durch alle Medien, durch Facebook und was auch immer, wer sich alles irgendein Medikament spritzt, um schlanker zu werden, kommen die Patienten auch selbst in die Praxis und sagen, da gibt's doch was und darf ich das auch haben? Also das ist die erste Frage. Wie
aber ist ja was Positives auch irgendwo, dieses Gesundheitskompetenz. Also ich sage ja, dieses Thema Gesundheitskompetenz, wir sind nicht mehr vor der Welle, wir sind hinter der Welle. Du schaffst es ja auch nicht, alles zu adressieren. Deswegen ist ja die Idee gut, dass die Leute sagen, die Adipositas ist nicht gut, gibt's da was dagegen? Ist ja positiv, muss man sagen.
Also die kommen wegen, gibt's da was dagegen, die denken nicht darüber nach, ob die Adipositas vielleicht irgendwie ein Problem machen könnte, ein gesundheitliches Problem, sondern die gucken in den Spiegel und sagen, so mag ich das nicht mehr. Also die sehen wirklich nur dieses kosmetische Ding im Regelfall. Leitlinien ist dann das nächste Thema, weil ja, es gibt Leitlinien und es gibt ganz viele Leitlinien, aber ich glaube, ihr vergesst immer so ein bisschen, wie viel Erkrankungen wir so in der Hausarztpraxis behandeln und wie viel Leitlinien wir dann theoretisch irgendwo auf dem Schirm haben müssten. Also rein statistisch sind es 287 unterschiedliche Erkrankungen, die der Hausarzt behandelt und jeder hat so sein Steckenpferd. Also wenn ich super interessiert an der Niere bin, dann glaube ich, kenne ich auch die Leitlinien, was die Nephrologen angeht, vielleicht sogar die internationalen KDIGO-Leitlinien. Wenn mich das Herz interessiert, das ist eher seltener, weil das ist doch so ein komplexes Thema.
Das finde ich okay.
Angst, mich da irgendwo in was einzumischen, in was ich sowieso schwer diagnostizieren kann. Ich brauche ja doch einen Kardiologen-Input, aber dann kenne ich auch diese Leitlinien. Aber ihr könnt nicht davon ausgehen, dass das Gros der Hausärzte wirklich alle Leitlinien kennt. Und vor allem, wir suchen nicht aktiv danach. Das ist dann für mich immer das nächste Problem. Wonach soll ich suchen? Also man muss sie mir passiv servieren sozusagen.
Das ist ein guter Punkt. Da möchte ich da noch was dazu sagen. Aber Florian reckt schon den Finger seit geraumer Zeit. Ihm liegt was auf dem Herzen, glaube ich.
Ich finde das ganz beeindruckend, wie Sie schon sagen. Wir kriegen es ja noch nicht mal in der Kardiologie hin, unsere Leitlinien umzusetzen. Und wie sollen Sie das gesamte Krankheitsspektrum der gesamten Medizin überblicken und dann jedes Detail umsetzen? Hier ist die Frage, wie kann man das denn in Zukunft verbessern? Sind da irgendwelche digitalen Tools, vielleicht auch irgendwelche AI-Tools? Das haben wir sogar auch innerhalb der Kardiologie, gibt es ja Überlegungen, dass vielleicht dem Arzt oder der Ärztin so aufgepoppt wird. Hier, schau mal, du hast den Patienten, denk doch mal dran. Da kannst du nach Leitlinie das und das einsetzen, ohne dass man jetzt die gesamte Leitlinie auswendig können muss. Und B, das habe ich so ein bisschen jetzt rausgehört, ab wann würden Sie dann zu einem Spezialisten überweisen oder wann ziehen Sie dann zum Beispiel jemanden hinzu aus der Nephrologie, aus der Kardiologie und sagen, jetzt ist irgendwie zu viele Leitlinien zu spezifisch, ich habe auch nicht genug Zeit, wie setzt man das dann um? Wie kann man es verbessern?
Also wieder mal zu dem ersten Teil der Frage ein ganz klares Jein oder ein ganz klares Vielleicht, ob uns da irgendwie die IT helfen könnte, weil auch da, ihr glaubt gar nicht, was bei uns so am Tag aufpoppt, wenn wir an unserem PC sitzen. Also man ist eher genervt davon, dass irgendwie da ein neues Fenster aufpoppt und es wird weggeklickt. Das ist einfach jetzt nicht. Also ich denke, Dreh- und Angelpunkt in meinen Augen ist nach wie vor Information, Fortbildung. Und das ist dann wieder das nächste problematische Thema, weil ich gehe ja nur zu einer Fortbildung, die mich irgendwo interessiert. Also wenn ich mich ganz besonders eben für die Niere interessiere, warum soll ich dann zu einer Fortbildung zum Thema Herzinsuffizienz oder Herzerkrankung gehen oder was auch immer? Und natürlich auch umgekehrt. Insofern muss man die hausärztlichen Kollegen und Kolleginnen einfach nicht nur da abholen, wo sie ja ihr eigenes Interesse haben, sondern wir müssen lernen, sie breit abzuholen. Und da ist wieder, wir sind wieder am Anfang unserer Diskussion, dieses kardiorenal-metabolische Syndrom, denke ich, jetzt eine große Hilfe, wenn wir aufhören, diese wirklich ausgestanzten Erkrankungsfortbildungen zu machen. Wann überweise ich zum Spezialisten? Also beim Herzen ist es ganz einfach. Wir können nicht viel tun. Also wir sind ja primär, wenn wir jetzt über kardiovaskulär-renales Syndrom sprechen, natürlich bei der Herzinsuffizienz. Ich kann einen Verdacht äußern, wenn der Patient so ein bisschen luftnötig vor mir sitzt. Ich kann auch ein NT-proBNP oder ein BNP machen und kann sagen, ja, sieht schon so aus, hat wohl irgendwo eine Herzinsuffizienz oder hochgradiger Verdacht, aber mehr kann ich nicht. Ich brauche den Kardiologen immer, dass er ein Echo macht. Und insofern ist da die Überweisung eigentlich relativ klar. Und beim Herzen hat auch jeder immer so ein bisschen Angst, irgendwas zu übersehen, weil Herz ist dramatisch.
Absolut. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, das klingt so, und Sie sind extrem erfahren und Sie haben das im Hinterkopf. Aber wie? Wir wissen ja von der Datenlage, dass zu schlecht, sage ich mal, gescreent wird und an andere Krankheiten gedacht wird. Ist zum Beispiel so ein Screening auch für eine UACR, ist sowas, eine Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio, ist das umsetzbar überhaupt? Und so die generelle Screening, wo wir sagen, Niere, UACR, gut, klar, wir messen die GFR, HbA1c und Sie haben jetzt schon gesagt, Sie screenen in Richtung kardiovaskulärer Erkrankung. Wenn jemand dekompensiert ist, dann denke ich an NT-proBNP. Inwieweit, weil wir müssen ja auch irgendwie überlegen, wie können wir besser werden, inwieweit kann man das verbessern und umsetzen?
Wir haben in Deutschland das große Problem der Laborbudgets in der Niederlassung. Und diese Laborbudgets werden leider meist falsch verstanden. Jedenfalls habe ich diesen Eindruck, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen spreche. Also wir haben diese Bonus-Malus-Regelung. Das heißt, verrückt, was ich jetzt sage, aber das ist unser System. Je weniger Diagnostik ich mache, desto mehr werde ich belohnt.
Ja. Na, das heißt, das muss man sich ja mal überlegen. Das sollte man eigentlich noch dreimal sagen und dann wird das so ein bisschen.
Ja, wir haben die Summe X. Jede Praxis hat die Summe X, die wir fürs Labor ausgeben können. Wenn ich weniger ausgebe, kriege ich den Differenzbetrag ausgezahlt. Habe ich also mit meiner nächsten Honorarüberweisung auf dem Konto. Wenn ich mehr mache, werde ich aber nicht bestraft. Und genau das ist so der Teil, den viele Kollegen nicht auf dem Schirm haben, die immer denken, wenn ich mehr mache, wird dieser zusätzliche Teil dann von meinem nächsten Honorar abgezogen. Ja. Also in meinen Augen, auch selbst wenn ich nur so eine durchschnittliche Medizin mache und sage, na ja, also so ein paar Werte braucht man einfach. So ganz ohne Labor geht's nicht. Dann habe ich eigentlich dieses Laborbudget schon nahezu an der Kante. Das heißt, es gibt in meinen Augen wenig Kollegen, die wirklich diesen Bonus ausgezahlt bekommen, weil das sind die, die eigentlich keine Medizin mehr machen, außer zu sagen, okay, du hast Luftnot, hast du was mit der Lunge oder mit dem Herzen, ich schicke dich zum Spezialisten. Also die so nur noch diese Wegweiserfunktion haben. Es gibt auch Laborausschlussziffern, also zum Beispiel der Diabetiker. Da kann ich eine Spezialziffer eingeben, dann werden diese Dinge, die ich dann kontrolliere, nicht in mein Laborbudget mit einberechnet, aber da ist die UACR zum Beispiel nicht dabei. Ne? Mhm. Also insofern, ich denke, da muss viel nachgebessert werden. Da sind auch die Fachgesellschaften schon dran zu gucken, ja, ich brauche aber vernünftige Laboruntersuchungen. Und beim Diabetiker, beim Hochdruckpatienten brauche ich eigentlich diese Ausschlussziffern, die sagen, du musst ein EGFR machen, du solltest eine UACR machen. Und das geht eben nicht in dein Laborbudget, weil sonst werden viele Kollegen, wie gesagt, dieses System nicht so ganz verstanden haben oder die wirklich so wenig Labor machen und dieses Geld irgendwie brauchen, um die Praxis zu finanzieren, diesen ausgezahlten Laborbonus, nicht auf den Zug aufspringen. Ich liege immer weit über 100% jenseits meines Laborbudgets, weil ich habe auch HIV-Patienten und da sind natürlich auch viele Kontrollen nötig. Wie gesagt, wir werden nicht dafür bestraft, wenn wir es überschreiten, aber wir werden belohnt, wenn wir es unterschreiten. Und ich denke, das ist ein System, was so nicht haltbar ist.
Das ist echt verrückt. Das finde ich auch. Also man kann ja immer schon sagen, man möchte den Labor, kann man sagen, ich verzichte darauf, aber irgendwo finde ich, sollte man schon auch die Arbeit ja wertschätzen, die ihr da macht und dann natürlich was abgezogen bekommen, finde ich völlig falsch. Petra, das Thema Niere berührt dich. Bisschen mehr als das Herz, wenn ich das mal so nach den ersten 20 Minuten sagen darf, was mich persönlich freut. Ich glaube, Florian, die Petra müssen wir nochmal einladen, um einfach das Thema wirklich CKD bei CKM nochmal zu besprechen, weil da gibt es so viele Sachen, die die Petra so super gemacht hat in ihrer Praxis, was Abläufe angeht und Albuminurie angeht. Da können wir jetzt nochmal 7 Folgen machen. Mir das nochmal dieses Thema Adipositas, weil das doch was ist, was wir so ein bisschen neu haben und du ja in deiner Praxis auch sehr viel siehst. Und jetzt wissen wir, beim Diabetes, das DMP bringt was. Und ich weiß, dass du ja DMP-mäßig sehr auf dem aktuellen Stand bist. Siehst du das auch so? Also ich hätte gern DMP-Niere, gar keine Frage. Wie siehst du das mit dem DMP-Adipositas? Bringt uns das voran oder nicht?
Also so wie es jetzt im Moment im Raum steht, wird es, denke ich, schwierig. Weil wenn wir uns das DMP mal genau anschauen. Wir wissen also, wir haben Anerkennung als chronische Erkrankung. Das ist ja schon mal der erste Schritt.
Schon mal gut, oder? Genau,
das
ist schon mal gut, ja.
Aber wir haben ja immer noch keine Möglichkeit, Medikamente zulasten der gesetzlichen Krankenkassen zu verordnen, was ja eigentlich ein No-Go ist, weil die Behandlung einer Krankheit, es ist eine Krankheit, die Adipositas, das wissen wir jetzt, die Behandlung einer Erkrankung muss eigentlich auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Das DMP jetzt sagt mir ja eigentlich nur, wer adipös ist, das wusste ich eigentlich auch schon vorher, und sagt mir, dass ich zum Beispiel Digas verordnen darf und dass ich den Patienten, der schon mit einem BMI rumläuft, dass er kaum noch durch die Tür passt, dann an die bariatrischen Chirurgen überweisen kann, darf und das auch finanziert wird. Aber all das, was wir machen können in der Praxis, was wir machen könnten, das können wir immer noch, wenn der Patient es sich leisten kann. Und insofern, solange sich da nichts tut, dass die Kassen da wirklich mit aufspringen, haben wir keine Chance, glaube ich.
Das heißt, kurz und bündig, kein Game Changer in der Behandlung?
Nicht, solange wir nicht wirklich auch rezeptieren können. Wir können die Patienten wunderbar beraten und Lebensstil und dass du dich ein bisschen mehr bewegst und vielleicht die Ernährung umstellst. Ich meine, diese Beratung machen wir seit vielen Jahren. Wir wissen auch, dass das bei einem wirklich adipösen Patienten relativ wenig bewirkt. Spätestens jetzt haben wir es, nachdem wir die Zusammenhänge, die metabolischen verstanden haben, denke ich, alle irgendwo kapiert. Wir können auch nicht zur Ernährungsberatung überweisen zulasten der gesetzlichen Krankenkassen. Auch das zahlen unsere Patienten selbst. Und da muss man schon ein bisschen Geld auf dem Konto haben, um sich dann eine effiziente Therapie auch wirklich leisten zu können. Also da muss nachgebessert werden. Und dann, denke ich, werden doch die hausärztlichen Kollegen und Kolleginnen schon eher bereit sein, sich dem Thema auch zu stellen, weil DMP bedeutet immer, wir sind wieder beim Geld, zusätzliches Honorar. Extra budgetäres Honorar on top, und das lockt immer schon so ein bisschen.
Das ist ein bisschen, Florian, du bist gleich dran, wie wenn man sagt, das Green nach einer Albuminurie und nach einer Mitrea und einer EG-Ferne, das ist schon mal richtig gut, dann machen wir schon mal einen Haken dran, das mache ich, aber Therapie muss dann ja auch gut sein, weil was bringt es mir, wenn ich die screen und nicht behandle, deswegen
genau.
Aus der Ausschlag, kann man gespannt sein. Florian?
Ich höre bei der Diskussion um die Adipositas so als unseren Endpunkt, also unser Ziel, ganz viel immer diese kosmetische Komponente raus. Ne? Die Patienten kommen zu Ihnen, sprechen es selbst an, weil sie in den Spiegel geguckt haben. Ich glaube, und da wird man natürlich jetzt in der Kardiologie sehr hellhörig, wir haben sowohl bei den kardiovaskulären Outcome-Trials aus der Diabetologie gesehen, mit den modernen Substanzen, wie den GLP-1-Agonisten zum Beispiel, aber auch vor allem in der Adipositas, dass das Entscheidende gar nicht nur dieses vielleicht gegenseitige Wettrennen, wodurch kann ich noch mehr Weight Loss erzielen, sondern vor allem, wodurch kann ich kardiovaskuläre Ereignisse langfristig verhindern, dass das vielleicht im Zentrum stehen sollte. Zum Beispiel haben wir auch gesehen in den großen Studien, dass die Gewichtsabnahme, die dort erreicht wurde, gar nicht diesen kardiovaskulären Benefit erklären kann. So. Ist das nicht auch ein Lösungsansatz, dass man sagt, es geht gar nicht nur darum, wie viel Gewicht kann ich eigentlich verlieren, sondern die ganze Diskussion um die Adipositas, die kriegt doch richtig Fahrt erst, dass ich sehe, es gibt Medikamente, die ich bei diesem Patientenkollektiv einsetzen kann, die dann gefäß- und herzprotektiv und nephroprotektiv wirken, aber unabhängig vom Körpergewicht. Wird das nicht auch eigentlich unser Handeln oder muss das nicht eigentlich unser Handeln verändern und auch die Awareness der Patienten in dem Bereich? Ne, so nach dem Motto, ich kann nicht die Füße hochlegen, wenn ich sage, ich habe mich kosmetisch verändert, sondern ich kann es dann vielleicht machen, wenn ich sage, ich habe auch was an Bord, medikamentös auch, was mich vaskulär schützt.
Also ich denke, die Patienten sehen den Punkt nicht so, wie wir ihn hoffentlich alle sehen. Ne, dass wir also diesen Schutzfaktor, diesen protektiven Faktor dieser modernen Substanzen auch nutzen wollen. Also für die Patienten ist das wirklich primär das Kosmetische, was da im Fokus steht. Vielleicht so ein bisschen anders, wenn sie schon ein eigenes hatten und die Dramatik ihnen schon irgendwo bewusst ist. Für uns, also für uns Mediziner, sollte das so sein, dass das unser Handeln wirklich beeinflusst. Aber nochmal, solange der Patient wirklich in Anführungszeichen nur adipös ist und wir einfach protektiv sagen, ja, aber dein Risiko, wenn wir dir jetzt 10%, 15% Körpergewicht wegnehmen, ist deutlich geringer, eben Infarkte, PAVK, Schlaganfall, was auch immer, auch Nierenerkrankung zu entwickeln, und der Patient dieses Medikament selbst zahlen muss, haben wir ein echtes Problem. Wir müssen fast, das klingt jetzt so ein bisschen böse, aber sagen, schön, wenn Sie einen Diabetes haben. Weil dann kann ich Ihnen eine Substanz verordnen, die eben diesen Benefit hat. Aber so ja, wollen Sie es bezahlen oder warten wir, bis der Diabetes da ist? Der kommt irgendwann. Das ist vorprogrammiert, ne? Aber dann sind wir deutlich zu spät dran. Also diese Diskussion, die ist eigentlich für unser Gesundheitssystem eigentlich so ein bisschen unwürdig. Wir wollen präventiv, wir wollen protektiv etwas tun und mit dem, wie es im Moment ist, kommen wir einfach immer zu spät.
Zu spät ist nicht gut. Jetzt müssen wir eins sagen, jetzt gucken wir nach vorne. Und jetzt Zukunftsmusik, keine Sorge, es wird nicht gesungen. Aber Petra, stell dir vor, das ist ein sehr fiktives Beispiel, wir würden alle drei in der gleichen Stadt wohnen. Jetzt nehmen wir doch mal das schöne Aachen. Weil jeder weiß, dass ich als Schwabe niemals natürlich so weit in den Norden reisen würde. Du müsstest ein bisschen in den Süden und wir würden zusammenarbeiten. Du wärst die Hausärztin bei Florian und mir ums Eck. Und wir wollen CKM-Behandlung revolutionieren. Was wünschst du dir von uns, damit wir das wirklich besser hinbekommen? Wir sind sehr willig, kann ich dir sagen. Wir sind sehr willig, das zu verbessern.
Also ich finde es ja schon mal schön, dass wir drei dann in einer Stadt arbeiten, weil wir kennen uns ja jetzt schon mal so ein bisschen. Und für mich ist, also Medizin ist People's Business. Das heißt, wenn man Gegenüber kennt, dann weiß man, wer sitzt da, was kann ich von dem erwarten, was kann ich auch eventuell selber leisten. Also das geht in alle Richtungen. Was wichtig ist, sind für mich immer kurze Dienstwege. Das heißt, wenn ich wirklich der Meinung bin, ich brauche jetzt fachärztlichen Input, dann muss das zeitnah funktionieren. Das ist ein Netzwerk, was wir Hausärzte uns eigentlich irgendwo knüpfen müssen. Also ich habe das Gott sei Dank auch in Berlin natürlich mit den Jahren, aber das ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns, dass ich irgendwie per WhatsApp, per was auch immer, dass ich euch wirklich schnell mal erreichen kann, wenn ich eine Frage habe und dass ich euch einen Patienten, wo ich irgendwo merke, da brennt es irgendwo, da ist irgendwas anders, als wir es eigentlich erwarten würden, dass ich den auch mal ganz schnell bei euch unterbringen kann. Das ist für mich immer so der erste Schritt und der umgekehrte Weg ist dann auch für mich, wenn ihr Patienten von mir in der Praxis habt, dass wir im Regelfall ja schon mal irgendwas gemacht haben, vielleicht auch nicht immer das Optimale. Wir sind immer noch keine Kardiologen oder Nephrologen. Und das ist ein Satz, der niemals fallen darf, wenn die Patienten bei euch sind in der Praxis. Nämlich, was hat denn die Kollegin oder der Kollege da gemacht? Es kann ja mal sein, dass irgendwie etwas zu viel oder zu wenig, aber wenn dieser Satz fällt, haben wir den Kollegen komplett in der Betreuung verloren, weil er uns dann überhaupt nicht mehr als irgendwie Autoritätsperson wahrnimmt. Das heißt, wir müssen alle an der Kommunikation auch mit den Patienten arbeiten. Das hilft uns auch sehr.
Ich finde das total wertvoll, was Sie sagen, Frau Dr. Sandow. Die Frage ist, wie, Sie haben es gesagt, wir kennen uns jetzt hier. Genau. Jetzt gehen wir mal davon aus, man kennt sich jetzt vielleicht noch nicht so gut. Was müssen wir denn machen? Müssen wir gemeinsame Veranstaltungen machen, interdisziplinär? Ich glaube, wir sollten auch irgendwie aufhören. Es gibt ja teilweise sogar Szenarien, wo bestimmte Fachgesellschaften allgemeinmedizinische Leitlinien nicht unterschrieben haben, weil es keinen Konsens gibt. Wir in den Leitlinien wirklich widersprüchliche Aussagen haben. Das ist nicht so hilfreich. Also, was würden Sie sich da wünschen oder was glauben Sie, könnte man da verbessern? Wie kriegen wir einen Dialog hin?
Gemeinsame Fortbildung finde ich super, weil da natürlich die Fortbildung auch so aufbereitet werden müssen, dass für jede Fachdisziplin irgendein Benefit da ist. Und da muss auch jeder, der da referiert, nochmal drüber nachdenken. Ne? Was mache ich da überhaupt? Und man lernt sich kennen und auch in den Kaffeepausen während der Fortbildung lernt man sich nochmal kennen. Und ich denke, das ist die Möglichkeit, Netzwerke zu knüpfen, die ich für ganz wichtig halte. Und ja, es ist für mich ganz, ganz wichtig, dass die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin nicht immer eigene Wege geht, weil sie sagt, wir müssen viele Dinge gar nicht so modern sehen und können viele Dinge ganz anders machen. Es gibt den Paragraph 630 im BGB, der ganz klar sagt, wenn wir einen Patienten behandeln, dann müssen wir Facharztstandard halten, sonst können wir ihn nicht behandeln. Also wenn ich einen Patienten wegen einer CKD jetzt einen ACE-Hemmer und einen SGLT2-Hemmer aufschreibe, dann kann ich nicht gucken, was sagt die DGAM, sondern ich bin de jure Nephrologe in dem Moment und muss dann eben auch den Facharztstandard halten. Das gilt natürlich auch für meine kardiologischen Patienten. Und deswegen wäre schon ganz, ganz wichtig, dass auch die Fachgesellschaften lernen, miteinander umzugehen und irgendwo einen Mittelweg in den Leitlinien zu finden, der für alle möglich ist. Ne? Vielleicht, wie gesagt, bei den Hausärzten geht es ja mal ums Geld. Die DGAM will nichts, was viel Geld kostet. Und vielleicht müssen auch die fachärztlichen Leitlinien da so ein bisschen angepasst werden, dass man sagt, ja, aber wenn das nicht geht, dann kann man es auch so machen. zum Beispiel.
Absolut.
Absolut. Es geht nur miteinander. Und ich glaube, das sieht man ja auch, dass wir überall scheitern, wenn wir das nicht machen. Und wir müssen ja schon versuchen, dass wir diese innovativen neuen Therapien, die wir haben, auch wirklich an den Patienten und an den Patienten bringen. Wir sind schon so weit fortgeschrittener Zeit. Petra, eine Frage hätte ich noch zum Schluss an dich. Wenn wir in einer Stadt wohnen würden, dann wäre doch für dich vielleicht auch möglich, mir Patienten für Studien zu schicken, die eine CKD haben. Oder siehst du dich da auch mit
Natürlich.
Im Loop? Ja, genau.
Natürlich, wir müssen informiert werden, was gibt's da, ne? Was läuft Absolut. Da an interessanten Studien, und dann finde ich es auch sehr interessant, Patienten zu Studien zu überweisen, aber auch da braucht man natürlich Informationen, was macht der da überhaupt?
Ja, was macht er da überhaupt? Das ist gut, ich finde, was wir gemacht haben, war heute irgendwie extrem angenehm mit dir, Petra, hat uns auch so ein bisschen gezeigt, Florian, wo wir dran arbeiten müssen, oder?
Absolut. Ich fand es wahnsinnig wertvoll. Vielen Dank, Frau Dr. Sandow. Das ist nochmal so ein Blick über den Tellerrand, finde ich. Und ich habe initial von den Scheuklappen gesprochen, und ich glaube, gerade auch in dieser Work-Life-Balance, in der wir täglich leben, die nicht die allerbeste ist, glaube ich, ist es manchmal umso schwieriger, nach rechts und links zu gucken. Und das, was wir hier gerade tun, ist ja schon der Dialog. Ne? Oder Jörg, ist doch ein erster Ansatz.
Ja, du hast mir mein Lieblingswort Tellerrand, den Tellerrand geklaut jetzt in deinem Abschlussstatement, finde ich nicht okay. Aber das mit den Scheuklappen, damit kann man doch auch wieder schließen, Petra. Du wirst dich wahrscheinlich jetzt auf deinen Isländer schwingen, oder? Und dann in den Sonnenaufgang reiten, so stelle ich mir das jetzt vor bei dir, oder nicht ganz?
Also, es ist ja schon eine Weile hell hier bei mir in Brandenburg, aber ja, ich bin heute nicht in der Praxis, also insofern ist zu erwarten, habe ich
vor. Dann pass auf, dass du nicht runterfällst, Petra, denn wir haben es ja schon gesagt, also ich würde behaupten, oder Florian, wir brauchen die Petra nochmal. Wir müssen immer wieder auf Plausibilität überprüfen, was wir da eigentlich machen. Und das mit der Niere, Petra, ich weiß, dass du großer Fan von Screening bist, auch was Niere angeht. Florian, da musst du da mal durch gemeinsam, das müssen wir mal ein bisschen mehr adressieren noch. Also Petra, wir freuen uns auf die neue Folge mit dir.
Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch.
In diesem Sinne, ich wünsche euch allen was. Liebe Zuhörer und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Es geht weiter. Wir freuen uns, wenn Sie weiter zuhören würden, denn da gibt es noch viel, viel, viel zu besprechen. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und bis bald.
Vielen Dank, bis bald.
Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.